Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose, Ihr Gastgeber für die heutige Lebenshilfesendung. Seit jeher werden Menschen nach Typen eingeordnet. Warum das? Damit ein Therapeut seinen Patienten oder damit die Menschen sich selber besser kennenlernen. Selbsterkenntnis ist oft der erste Schritt für eine Veränderung. Und so haben schon die antiken Griechen die Menschen analysiert und eingeordnet. Eine der bekanntesten Typisierungen, wenn ich das mal so nennen darf, ist die von Galen. Er ordnete vier Körpersäften, vier Temperamente zu, von denen Sie sicherlich schon gehört haben. Den Sanguiniker, den Phlegmatiker, den Melancholiker und den Choleriker. Interessant finde ich in der Geschichte der Psychologie, dass sich eine solche Zuordnung nach vier Elementen, zumindest in der westlichen Welt, weitgehend erhalten hat. So bei C.G. Jung mit seinen psychologischen Typen, wobei er durch eine weitere Unterscheidung in Introvertiertheit und Extrovertiertheit auf acht Typen kam. Oder auch im 20. Jahrhundert entwickelt das sogenannte DISG oder DISC-Modell, welches sich ebenfalls auf vier Typen konzentriert, wobei da schon auch mehr und mehr die Forschung dahin geht, zu untersuchen, wie diese vier Typen in Beziehung zueinander stehen. Wer besser mit wem auskommt oder schlechter, wie sich diese Typen ergänzen und wie sie sich auf den Füßen stehen, so würde ich es mal sagen. Ebenfalls eine Theorie mit vier Charaktertypen hat unsere heutige Referentin aus ihrer langjährigen Erfahrung als Psychologin entwickelt. Christa Mewes arbeitete viele Jahre als Kinder- und Jugendlichentherapeutin, Psychotherapeutin, schrieb über 100 Bücher und hielt viele Vorträge. Sie war über 56 Jahre mit dem Augenarzt Harald Mewes verheiratet, der vor über 10 Jahren verstarb, und auch in ihrem nun 90. Lebensjahr ist Christa Mewes eine gefragte Referentin. Schön, dass wir Sie zu Gast haben. Grüß Gott, Frau Mewes.
Grüß Gott, Herr Bude.
Frau Mewes, eines Ihrer Bücher, das ist im Jahr 2000 erschienen, trägt den Titel Charaktertypen, wer passt zu wem? Darin unterscheiden Sie folgende vier Typen: den Hingabetyp, den Einsiedlertyp, den Ordnungstyp und den Darstellungstyp. Was hat Sie bewogen, den diversen psychologischen Typmodellen noch ein weiteres hinzuzufügen?
Nun, weil diese Einordnung, die ja aus der neoanalytischen Schule stammt, hier in Bezug auf den therapeutischen Moment und damit der Selbsterkenntnis besonders erhellend ist, weil wir das in Beziehung setzen eben zum Entwicklungsprozess des Kindes. Das ist also die neue Art dazu, die eben auch in Bezug auf die Selbsterkenntnis dann wirklich sehr heilsam wirken kann.
Also gerade aus therapeutischer Sicht, auch diese Begriffe, sagt man natürlich Hingabetyp, Einsiedlertyp, Ordnungstyp, das sind Begriffe, mit denen man heute auch vielleicht mehr anfangen kann als mit so anderen Begriffen, die aus der Geschichte kommen. Das finde ich auch schon mal spannend. Und wir nehmen Ihr Buch Charaktertypen, wer passt zu wem, auch zum Anlass, in diesem Jahr hier in der Lebenshilfe eine ganze Sendereihe zu machen. Die wird uns das ganze Jahr so zweimonatlich beschäftigen. Und da werden wir das vertiefen. Die erste Sendung gab es bereits im Februar. Da haben Sie so mal den Bogen gespannt über diese vier Typen und was auch das Ganze bedeutet. Und eines fand ich dabei besonders interessant, Frau Mewes. Bisher war ich persönlich davon ausgegangen, dass wenn man so Typisierungen kennenlernt im psychologischen Bereich, dass das einem hilft, den eigenen Typus besser kennenzulernen, dann damit auch die Stärken dieses Typen zu entwickeln und mit den Schwächen besser umzugehen.
Genau.
Und auch, dass es hilfreich ist, auch zu erfahren, welcher Typ man eigentlich gar nicht ist. Das kann auch ganz hilfreich sein. Und Sie sagen jetzt aber oder haben in der letzten Sendung gesagt, dass man auch zu einem dieser vier Charaktertypen besonders hintendiert, dass es aber eigentlich darum geht, dass alle vier Typen in einem gleichen Maß entwickelt werden sollen, damit man eine ausgeglichene Persönlichkeit ist. Das war mir so in dieser Art eigentlich neu und hat mich richtig auch beschäftigt.
Ja, wodurch dann auch viele wunderbare Möglichkeiten des Muts zur Selbstveränderung entstehen kann, nicht? Und dann ja auch besonders im Umfeld der Ehe oder im Umgang mit einem Menschen, mit dem man sehr nah zusammenlebt. Ja, in diesem Umfeld kann ja dann auch das Bewusstsein hier noch, ja, sehr so wirken, dass hier mehr Toleranz entsteht füreinander, viel mehr Verstehen und auch der erhellende Impuls vom Anderen in seinem Anderssein, wenn er anders ist oder andere Dominanzen hat, zu lernen. Ja, das ist etwas sehr Positives und Beglückendes, was ich auch persönlich in meiner eigenen Ehe erlebt habe, denn ich durchaus den Gegentyp geheiratet habe. Dann sind die Gegentypen ziehen sich ja gegenseitig an. Sehr richtig sagt es der Volksmund. Gegensätze ziehen sich an. Das ist auch in dieser Hinsicht so, denn diese Dynamik hat eben gleichzeitig etwas Befruchtendes. Das ist etwas, das ich dann im letzten Teil, wollen wir dem dann besonders nachgehen in dieser Sendereihe.
Wo man dann also wirklich schaut, wie die Typen einander Beziehung stehen, welche sich ergänzen.
Ja.
Es gibt ja auch noch dieses Sprichwort, gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist vielleicht eine andere Gesichtsvariante, die man dann noch mit anschauen kann. Heute wollen wir aber mal konkret jetzt einen dieser vier Typen herausgreifen. Um das ganze Modell besser zu verstehen, ist es gut, auch mal wirklich einen mal anzuschauen oder dann auch alle vier nacheinander. Heute soll es zuerst um den Hingabetypen gehen. Frau Mewes, warum dieser zuerst?
Warum dieser zuerst? Weil er der Typ ist, dem übrigens die meisten Menschen zugehören und der seine Prägungsphase, wir sagen heute ja Zeitfenster, in der allerersten Kindheit hat, im ersten Lebensjahr. Mhm. Und weil dieser Typ auch besonders einprägsam ist, hier durch Verhalten der Umwelt auch noch wieder sehr spezifische Färbungen entstehen, weil sich in dieser Zeit eben unser Gehirn konstituiert. Und zwar nicht irgendetwas im Gehirn, sondern vor allem das Stammhirn, in dem vor allen Dingen die Dominanz unserer Gefühle liegt. Und das Baby, das fühlt ja, das denkt nicht. Nicht, die Möglichkeit hat es nicht. Soweit ist sein Gehirn noch nicht. Die Hirnrinde, der präfrontale Kortex, muss sich überhaupt erst allmählich konstituieren. Auch das wächst hier von unten nach oben. Wie bei allem Wachstum ist auch hier dieses Grundgesetz im Gehirn vorhanden. Und deswegen ist diese allererste Form in der Einprägung des Umgangs mit dem Neugeborenen durch die Umwelt von so unermesslich großer Wichtigkeit.
Also, deshalb beginnt es heute mit dem Hingabetypen. Es ist aber keine Wertung damit verbunden. Alle vier Typen haben ihre eigene Position in diesem Modell. Man muss halt mit irgendeinem Typen anfangen. Und Sie haben gerade auch erklärt, weil es eben auch in der Entwicklungsgeschichte des Menschen, da kann man auch mit diesem Typen heute anfangen. Also es geht um den Hingabetypen. Frau Mewes, ich darf Sie nun bitten, Ihren Vortrag zu halten.
Ja, ich habe Ihnen in der ersten Sendung der nun begonnenen Reihe über Charaktertypen ja bereits einiges Einleitendes aus meiner Typenlehre mitgeteilt. Danach unterscheide ich noch einmal, sei es gesagt, Herr Klose hat es eben bereits erwähnt, vier typische Charaktere. Erstens den Hingabetyp, zweitens den Einsiedlertyp, drittens den Ordnungstyp und viertens den Darstellungstyp. In den nächsten vier Sendungen wollen wir uns mit je einem dieser Typen beschäftigen. Nächsten am 24. Juni dieses Jahres. Das ist als Lebenshilfe sinnreich. Denn je mehr wir uns der dominanten Eigenschaften unseres Wesens bewusst sind, umso freier wird unser Entscheidungsspielraum. Ein großer Teil des Typischen in uns wird nämlich gefühlsmäßig gesteuert. Gerade das, was unseren Charakter vorrangig ausmacht, wird keineswegs durch unseren Verstand, sondern durch unbewusste, durch in uns aber vorherrschende Gefühle angetrieben. Und diese haben in den vier Typen jeweils eine verschiedene Färbung. Aber weil unsere Handlungen dadurch zum großen Teil vorrangig einer unbewussten Steuerung unterliegen, kann unsere Umwelt häufig die Färbung unserer Handlungsweisen besser voraussagen und einschätzen als wir selbst. wie ein Bild erleben uns die anderen, die uns gegenüberstehen. Sie haben damit die Position des Beobachters. Wir aber agieren meist ohne gleichzeitig zu beobachten und darüber nachzudenken, wie wir uns nun der Umwelt gegenüber geben. Wir handeln eben eher spontan. Warum so und meist sogar typisch nicht anders? Das liegt daran, dass die Ausgestaltung des Typischen in unserem Charakter von eingebahnten Bedürfnissen gekennzeichnet ist. Ja, die Dominanz in der Färbung unserer Handlungen rührt meist sogar von einem unbewussten Bedürfnis her. Ein unbewusstes Defizit ist in unserer Seele vorhanden und möchte dieses nachholend auffüllen. Unser Verhalten liegt so unbewusst das Bedürfnis zugrunde, sich zu vervollkommnen, um dadurch einen inneren Frieden, eine innere Ausgeglichenheit zu erreichen. Dabei sind es bei den vier Charaktertypen unterschiedliche Eigenschaften, die dominant sind. Sie bewirken die Dynamik in der unbewussten Hoffnung, damit die durch die Unausgeglichenheit hervorgerufene Spannung zu beseitigen. Dieses Typische in unserem Charakter, so hat die neoanalytische Schule, in der ich ausgebildet wurde einst, herausgefunden, erhält ihre vorrangige Färbung interessanterweise nun dadurch, dass in der frühen Kindheit, in den entsprechenden Prägungsphasen, in denen sich die Gefühle des Kindes in das sich konstituierende Gehirn fest einprägen, hierdurch nicht voll erfüllte Bedürfnisse, eine Dominanz verschieden gefärbter Aktivitäten entsteht. Denn in den ersten 7 Jahren der Kindheit konstituiert sich vor allem das Stammhirn des Menschen, in dem eben die Gefühle in den Arealen Amygdala und Hippocampus zu Hause sind. Da unsere elementaren Lebensbedürfnisse durch Triebe gesteuert werden, wird die Funktion dieser Grundlebenstriebe in 4 verschiedenen Phasen der Entfaltung allmählich aktiviert und ins Stammhirn fest. Aber reichlich fest finden wir Therapeuten manchmal eingeprägt. In dieser Sendung jetzt wollen wir uns allein mit dem ersten, dem Hingabetyp, beschäftigen. Der Hingabetyp entwickelt das Typische dadurch, dass während der Säuglingsphase der Nahrungstrieb seine Verwirklichung als grundlegende Lebenskraft erfährt. Wird die notwendige Befriedigung des Nahrungstriebes in diesem seinem Zeitfenster nicht erreicht, so entsteht eine suchende Dominanz in der Seele des Menschen. Der Hingabetyp ist in eindrücklichen Charakterzügen als Schicksalsgegebenheit in den zivilisierten Ländern bei außerordentlich vielen Menschen gegeben. Er hat seine Basis im Nahrungstrieb. Der Nahrungstrieb ist der hauptsächliche Naturtrieb in uns, den wir mit allen Geschöpfen dieser Erde gemeinsam haben. Er dient lebenslänglich, rigoros der Erhaltung unseres Leibes. Er ist unser Lebens- und Überlebenserhalter. Deshalb ist er auch der erste Trieb, der als Saugtrieb bereits vorhanden, mit jedem gesund geborenen Säugling sofort spontan in Funktion tritt. Wenn sich jetzt die Umwelt mit dem Säugling im wahrsten Sinne dieses Wortes urnatürlich verhält, so entwickelt sich unter der Voraussetzung, dass auch die weiteren Prägungsphasen störungsfrei durchgezogen werden können und ein gesundes Familiennest ohne schicksalhafte Störfelder vorhanden ist, ein ausgeglichener Charakter. Ein in sich zufriedenes und deshalb leicht bzw. leichter erziehbares Kind. Aber nun die Tragödie in unserer Zeit. Jahrzehntelang galt das Stillen des Säuglings als veraltet. Die Frasche als Kunstnahrung trat so lange an die Stelle, bis die Pädiatrie, die Kinderheilkunde, immerhin aufgrund der verringerten positiven Ergebnisse, die Säuglinge wurden immer mehr krank, die Flaschenkinder, nun eine Rolle rückwärts vollzog. Heute darf und sollte aus kinderärztlicher Sicht wieder voll gestillt werden. Aber wir haben in den zivilisierten Gesellschaften überhaupt bis heute zunehmend mehr verlernt, mit Säuglingen natürlich umzugehen, wie es jede Affenmutter mühelos kann. So hat man fast ein halbes Jahrhundert lang die Mütter veranlasst, die Säuglinge nachts so lange durchschreien zu lassen, bis sie resignierten. Mit Wunden, kleinen Haxen, zerrieben von all dem Schreien. Und macht das sogar oft heute noch so. Und lange Jahre galt es geradezu als Vorschrift, die Babys unnachgiebig schreien zu lassen, wenn sie dem verordneten 4-Stunden-Takt der Fütterung noch gar nicht entsprechen konnten. Deshalb hat fast jeder der älteren Erwachsenen mehr oder weniger ausgeprägte dynamische Anteile in sich, die von einem Defizit des Nahrungstriebes in typischer Weise gefärbt worden sind. Je nach der Größe des Defizits gibt es sogar dann sehr verschiedenartige Ausprägungen in der unbewussten Dynamik des Hingabetyps, mit der wir dann mehr oder weniger graduell lebenslänglich gesteuert werden. Diese Zusammenhänge und die entsprechenden Ausprägungen eben eines Hingabetyps sind in unserer Gesellschaft auch von Psychologen zwar jederzeit beobachtbar, aber die Erkenntnis oder gar als Umgangsweise mit Säuglingen gänzlich unbekannt. Das unbewusste Hauptmotiv des Hingabetyps besteht deshalb darin, die unbewusste Befriedigung seiner emotionalen Bedürftigkeit, satt zu werden, von der Umwelt weiterhin unbewusst dranghaft zu erhoffen. Ja, unbewusst zu erwarten. Deshalb sucht in der Erstphase das nicht voll befriedigte Kind, vom Vorschulalter ab meist bereits sichtbar, die Verbindung vorrangig mit einem nahen Menschen. Darum wirbt das Kind dann geradezu darum. Durch Anschmiegsamkeit, durch Wohlverhalten, oft besonders bei den kleinen Mädchen. Deswegen wirkt es schon als Kind sozial. Deswegen ist Freundlichkeit eine seiner Haupteigenschaften. Sie sind durch eine mehr oder weniger große Erwartungshaltung bestimmt, denn der so gestimmte Mensch möchte von anderen etwas haben. Sein Unbewusstes hofft nämlich, vom anderen gewissermaßen immer noch zur Brust genommen zu werden. Aus dieser Grundgegebenheit entsteht bei starker späterer Ausprägung ein weiteres großes Areal von Verhaltensweisen. Um Freundschaft zu gewinnen, entsteht später Einsatzfreudigkeit, eine suchende Hinneigung zu Gemeinschaften, Bemühung um Einfühlung in einen anderen, Hilfsbereitschaft, Opferbereitschaft, Nachgiebigkeit, aber unter Umständen auch eine zu weit gehende Abhängigkeit. Wenn aber unbewusst nach Auffüllung des Defizits gesucht wird, kommt es auch leicht zu Enttäuschungen. Die Erwartung war zu groß und das Objekt der Annäherung unangemessen. Im übelsten Fall war es gar ein Kinderschänder, dem sich das suchende Kind auslieferte. Er lockte mit Süßigkeiten. Aus Enttäuschungen entsteht auch eine Neigung zu Empfindlichkeit, zu schmollmäuligtem Beleidigtsein, zum Nichtvergessen der Kränkung. Und er wächst im traurigsten Fall im Erwachsenenalter ein Verstummen all dieser suchenden Aktivitäten in der Resignation, in der Depression. Heute ist jeder dritte Europäer depressionsanfällig. Was für ein Resultat! Mit Recht hat die neoanalytische Schule diesen Typ deshalb als depressive Charakterstruktur bezeichnet und darauf hingewiesen, dass zum Beispiel die Adipositas, die Fettsucht, jedes dritte Kind ist heute im Grundschulalter bereits fettsüchtig, wie auch die in Ursis Nocturna, das Bettnässen bis über die Zehnjährigkeit hinaus, wie auch die motorische Unruhe, heute ADHS als Modewort, erst Symptome einer späteren Depressionsanfälligkeit. Oder bei vitaler Genetik sind im übelsten Fall ja sogar auch dann immer wieder Fälle von Kleptomanie zu erkennen, zu sich steigernden Raubsüchten schließlich bei sehr negativem Umfeld und anderen kriminellen Dekompensationen. Ich ziehe heute aber die Bezeichnung Hingabetyp dem der Bezeichnung der Neoanalytiker depressive Charakterstruktur vor, weil so massiv allenfalls bei jedem dritten Menschen später ein Ausbruch von Depressionen in Erscheinung tritt. Bei den anderen 60% wird in relativ gesunder Stabilität eben nur eine typische Färbung der Dynamik des Charakters sichtbar. Dass die Färbung des Charakters aber ihren Ursprung in den allerersten Erfahrungen des Säuglings mit den ihn Pflegenden hat, dass die dominante Dynamik seines Wesens in seinen Stammherrn bereits so früh schon als eine Prägung seiner Grundstimmung erfolgte, zu der Zeit also, in der die Hirnprägung des Nahrungstriebes ein Zeitfenster hatte, und das ist das erste Lebenshalbjahr, das ist vor allem in einer eben typischen Eigenschaft meist lebenslänglich sichtbar. Es hat dieser Typ eine besondere emotionale Hinneigung zu Speis und Trank. Er ist und bleibt ein oraler Typ, wie Freud das bereits schon sehr richtig erkannte. Ja, die Vorrangigkeit in oralen Bedürfnissen wird meist sehr sichtbar. Der Hingabetyp isst und trinkt gern, hat aber oft die nun verstehbare Schwierigkeit, darin Maß zu halten. Er freut sich auch sehr daran, viel zu bekommen, kann es aber selten halten, zum Beispiel Geld sparen, weil es eben doch nicht das Eigentliche ist, das er wirklich sucht. Häufig hat auch die Berufswahl hier eine Zuordnung. Hingabetypen finden viel Befriedigung in Berufen, die der Ernährung zuzuordnen sind. Koch, Bäcker und das Restaurantgewerbe ziehen an. Sie kochen auch daheim gern und haben Freude an der Nahrungszubereitung. Der Hingabetyp sehnt sich gleichzeitig aber auch nach Passivität, nach Aktivitätsatrophie im übelsten Sinne. Er setzt sich zwar mit großer Bugwelle ein, hat aber Schwierigkeiten, langfristig durchzuhalten. Der Hingabetyp zeichnet sich durch viel guten Willen aus. In sehr starker Ausprägung kann er aber auch durch gieriges Zugreifen wollen, ja durch übertriebene Hilfsbereitschaft und unbedachte Vertrauensseligkeit den Bogen überspannen. Die unbewusste Vorstellung, nicht genug zu bekommen, lauert im Hintergrund dieser Prägung. Der Mund steht vielfältig im Mittelpunkt. Durch gern Trinken, im Extremfall durch Maßlosigkeit beim Alkohol, auch durch viel Essen, sehr viel Naschen, besonders der Gefahr, ein Raucher, ein maßloser Raucher und damit ein sein Leben verkürzender zu werden, durch Lutschen und Saugen auf welchen Gebieten auch immer sonst dazu. Dadurch basieren die sogenannten oralen Süchte auf dem Hingabetyp. Der Hingabetyp mag auch nicht gern allein sein. Er hat ein großes Bedürfnis nach Zweisamkeit. Deshalb klebt er so typisch oft an der Theke fest. Am besten mit einer vollbusigen Wirtin. Denn sein Unbewusstes hofft hier, ein Stück seiner Sehnsucht erfüllt zu bekommen. Der Sehnsucht nach der sofort und immer, immer sofort sprudelnden Quelle der Mutterbrust. Deswegen hat er ein großes Bedürfnis nach Sofortbefriedigung. Wäre Mutter doch damals immer sofort bekommen, wie jede Affenmutter. Es kann. Aber diese Ersatzbefriedigung endet ja nur allzu häufig dann, wenn die Theke allabendlich wird in der Alkoholabhängigkeit und damit in Elend und verfrühtem Tod. Und das bedeutet vorab in einer Sucht und damit in einer dann nie fehlenden Einschränkung der Willensfreiheit, des Gefühls, Herr in der eigenen Seele über die eigenen Aktivitäten zu sein, ein entsetzlich bedrängendes Element. Das Element, ich möchte ja nicht mehr trinken, aber ich kann es nun nicht mehr ändern. Die Natur in mir ist größer als ich selbst. Und das ist grundsätzlich seelisches Drama. Denn grundsätzlich rächt sich die von uns misshandelte Großmacht Natur in uns auf diese Weise. Durch den Verlust, es ändern zu können, durch den Verlust unserer Freiheit. Das unbewusste Bedürfnis nach Stillung der inneren hungrigen Unruhe wird manchmal auch durch eine übersteigerte Dienstbereitschaft zu erkaufen gesucht. Oder besonders im Alter durch eine erwartete vollständige Dienstbereitschaft der Menschen seiner Umwelt und damit einer heimlichen Machtanmaßung, besonders unter den alten Müttern. Diese so häufige Prägung bei fast jedem von uns ist eben aber auch durch eine große hellhörige Offenheit, durch Liebes- und Zuwendungsbereitschaft gekennzeichnet und ja auch vor allen Dingen in unterschiedlichen Maßgaben. Die vielen positiven Auswirkungen eines triebhaften Mangels am Lebensanfang haben ja oft auch die herrlichsten Auswirkungen durch die soziale Dynamik, die diesem, dem Hingabetyp, innewohnt. Mit einem oralen Defizit ist es leichter, das christliche Postulat zu erfüllen, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Die positiven Auswirkungen machen schließlich sogar ein echtes Nachholen des Defizits durch die Freude an eigenen Liebestaten möglich. Gott schreibt eben gern, gerade auch auf Kommenzeilen. Diese Möglichkeit zu genießen und schließlich in geselliger Fröhlichkeit, Genussfähigkeit, ein angenehmer Zeitgenosse zu sein, bedarf lediglich dann einer bewussten Selbsterziehung, wenn in einer übertriebenen Erwartungshaltung, in einer häufig gekränkten Empfindlichkeit mit Enttäuschung geantwortet wird. Aber wenn wir dann zur Kenntnis nehmen, dass sich auf diese Weise lediglich der Säugling meldet, dessen Bedürfnis nach der Supermilch immer noch nicht voll gestillt ist, dann ist es auf jeden Fall möglich, dies mit Humor als einen Rückfall zu erleben. Beim reifen Menschen dann. Zwar entwickeln wir aufgrund dieser naturbedingten Gegebenheit eine bestimmte Färbung unseres Charakters. Aber wir haben auch die Möglichkeit, sie für wertvolle Aktivitäten zu verwenden. Denn wir sind von Gott schließlich zu mehr gemeint, als nur anzustreben, unsere mehr oder weniger befriedigten Grundtriebe zum unserem Lebensziel zu ernennen. Gott hat den Menschen zwar in dieser Weise aus Erde gemacht und damit der Natur unterworfen, mit all den darin durch die Freiheit des Menschen und der Natur bedingten Schwierigkeiten. Er hat den Menschen in die Grundtriebe seiner allgemeinen Naturordnung eingebettet. Aber Gott erhofft sich von uns, dass wir dieses als Energie dann zur Ausgestaltung einer geistig gesteigerten Persönlichkeit verwenden, die nun nicht mehr allein der Natur gehorcht, sondern Gottes Ziele mit jedem Einzelnen zu verwirklichen sucht. Durch den Ausbau spezieller Begabungen und der bewussten Liebe für den Schöpfer. Denn dann wird die Ausgestaltung einer reifen Menschlichkeit durch die Nähe zu Jesus Christus möglich, die über die jeweiligen Typ weit hinaus zu wachsen vermag in ihrer Entwicklung. Durch Selbsterziehung kann die triebhafte Dynamik dann auch noch zu einer Bemühung um ergänzenden Ausgleich werden. Am ehesten wird eine solche Selbsterziehung im Erwachsenenalter möglich, wenn zum Beispiel in der Ehe solche ergänzenden Prozesse zustande kommen. Denn die Dynamik der jeweiligen triebhaften Dominanz in uns lässt uns ja bereits den Gegentyp suchen. Gegensätze ziehen sich an, sagt deshalb der Volksmund zu Recht. Die Erfüllung der urkindlichen Befriedigung des Naturtriebes durch den ihn ausfüllenden ergänzenden Partner führt aber nur dann nicht zu dessen Überforderung, wenn diese Dynamik und der rohe Naturanteil ins Bewusstsein genommen und durch Verstand und Einsicht gebremst werden kann. Gewiss ist die gottgewollte Dualität der Eheleute, die der ausgleichenden Einung durch Paarbildung, eine herrliche Erfindung unseres Schöpfers. Aber wir brauchen jetzt nicht, selbst jetzt für eine gelingende Ehe, mehr als ein gegenseitiges, unbewusstes Auffüllen der uralten Defizite, eben der gegenseitigen Naturliebenstriebe. Ehe ist mehr. Dass Ehe nicht durch die Unterschiedlichkeit der Partner und alter Erfüllungssehnsüchte scheitert, das ist nur möglich, wenn wir das Gegensätzliche als Chance zur Weiterentwicklung mit dem Ziel einer ausgeglichenen Harmonie im Paar in unser Bewusstsein nehmen. Auch das hoffe ich in diesen Sendungen verdeutlichen zu können, nachdem wir uns den drei anderen Typen, dem Einsiedlertyp, dem Ordnungstyp und dem Darstellungstyp, zunächst in erklärender Weise zugewandt haben und dann in einer letzten Sendung versuchen, auch die Möglichkeiten des Zueinanderhinwachsens und Voneinanderlernens zu vollziehen in diesen Sendungen und damit zu einem Lernstück in Radio Horeb zu werden.
Christa Mewis, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag über diese Charaktertypen. Heute über den ersten Charaktertyp, den Sie uns von vielen vorgestellt haben, den Hingabetyp. Und ja, ich denke, jetzt haben wir genügend Gesprächsstoff, auch für Sie, liebe Hörer und Hörer, um mit Frau Mewis ins Gespräch zu kommen über diesen ersten Typen, diesen Hingabetyp. Das ist das, was Frau Mewis in ihrem Vortrag beleuchtet hat, dass es noch heller werden kann, dass man es noch klarer versteht. Wir wollen die Typen kennenlernen als Einzelne, um dann eben auch zu schauen, wie sie einander in Beziehung stehen und wie sie sich ergänzen oder eventuell auch, ja, wie sie sich vielleicht auch nicht ergänzen. Aber dazu ist es gut, erstmal die Typen als solche zu verstehen. Und heute ging es also um diesen Hingabetyp. Wir möchten nun gerne mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen. Haben Sie Fragen an Christa Mewis? Sie hören Radio Horeb. Heute bei der Lebenshilfe ist das Thema Charaktertypen, der Hingabetyp auf Großeinsatz. So haben wir das Thema genannt. Mein Name ist Bodo Klose. Unsere heutige Referentin ist Christa Mewis. Sie ist bekannte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, erfolgreiche Autorin von über 100 Büchern. So, unser Thema ist Charaktertypen, der Hingabetyp auf Großeinsatz. Und ich habe einen Hörer aus München, Herrn Marischka. Grüß Gott.
Grüß Sie Gott. Mein Name ist Hubert Marischka, ich komme aus einer Künstlerfamilie und ich bin ein Hingabetyp, größtenteils, sage ich mal, weil ich habe eine Kindheit gehabt, die nicht ganz so einfach war. Ich bin freudig daran, im sozialen Bereich mich einzusetzen und versuche auf diese Art und Weise das Ganze zum Ausdruck zu bringen. Der Darstellungstyp liegt mir auch irgendwo inne. Und ich hätte die Frage, inwieweit sich vielleicht zwei verschiedene Charaktertypen gegenseitig ergänzen oder zum Ausdruck kommen. Das heißt, inwieweit sich das in irgendeiner Form ausgleicht. Ich habe Gott sei Dank meinen Glauben, der mir geholfen hat, in großen Schwierigkeiten zurechtzukommen. Und ich liebe meinen Humor, der es immer wieder fertig bringt, Spannungssituationen ins Positive rüber zu transformieren. Weil ich glaube, die Transformationsebene überhaupt in sich überhaupt zustande kommen zu lassen, auch mit Hilfe Jesu Christi oder mit Hilfe des Glaubens irgendwie zu versuchen, alles sogenannte Negative in sich selbst ins Positive rüberzuholen, ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Damit möchte ich Ihnen nur etwas von mir weitergeben.
Herr Marischka, ganz herzlichen Dank für den Anruf.
Frau Mewis. Ich bin auch sehr berührt von Ihrem Anruf, Herr Marischka. Und ich kann nur sagen, damit ist auch schon eine herrliche Ergänzung und eine Konkretion dieser meiner Bemühungen da eben vorhanden. Wundervoll. So soll es ja sein. Dazu soll auch gern diese Veranstaltung oder diese Themenreihe jetzt mit beitragen. Denn wir haben, indem wir uns auch mit einem Stück Gelassenheit in dieser unserer Defizite klar werden und wissen, also hoppla, in dieser Weise ja nun auf jeden Fall haben zu wollen, auf jeden Fall da nun wirklich zur Brust genommen zu werden von der Umwelt, das nicht in ein Übermaß zu treiben, das ist das, was ich abwehren muss. Das ist, kann mir das Bewusstsein darüber, dass das aus einem Defizit gekommen ist, wunderbar helfen. Aber das Entscheidende ist natürlich dann, was ich ja auch schon wunderbar angedeutet habe, dass ich dann ja auch, ich habe das versucht zu sagen mit diesem Wort, Gott schreibt ja eben auch gerade auf krummen Zeilen. Er benutzt gewissermaßen die Aktivität, die aus dem Suchen noch herauskommt, aus dem Unerfüllten noch herauskommt, nimmt das ja auch auf. Er nimmt es auf, aus dieser Aktivität entstehen jetzt in sich wertvolle Aktivitäten. Nicht? Es ist ja wertvolle Aktivität, die Einsatzbereitschaft. Es ist ja in sich wertvolle Aktivität, die Opferbereitschaft. Es ist in sich wertvoll Aktivität, die Liebe für den anderen, das Aufsperren der Ohren für den anderen, die Empathie. Das sind ja, die kommen aus dem Defizit durchaus als Aktivität ein Stück heraus, dürfen und sollen aber nicht mehr sein als die speisende Energie zu dem ganz Echten, dem dann ja auch von Gott so Gewollten hinzufinden. Und da sind sie ja ganz gewiss schon. Und da kann ich nur mit tiefer Verbeugung und auch mit Sympathie und Freude darüber antworten, ganz gewiss auf dem rechten Weg.
Vielen Dank auch von meiner Seite an Herrn Marischka in München. Unsere nächste Hörerin ist die Frau Paula Stuttgart. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte keine kleine Zeugnis auch von mir geben. Also ich denke, dass dieser Mangel, den Gott uns in diesem Leben gegeben hat, der ist auch unser irgendwie Beitrag im Gottesreich, wenn wir diese Fehlende austragen, ausleiden, um ewige Belohnung. Also ich habe immer tendiert dazu, dass alles muss perfekt laufen. Und da ist gerade, ich denke, sehr große Gefahr. Wenn wir wollen nicht diese Mangelnde aufnehmen. Und meine letzte Erfahrung habe ich gemacht, dass doch in diesem Mangelhaften müssen wir ausharren, ausleiden, unseren Beitrag zu leisten für ewiges Reich. So habe ich das jetzt verstanden.
Ja, wundervoll. Wundervoll, Frau Paul. Ich danke Ihnen herzlich. In der Tat, wenn wir das nur ein bisschen ins Bewusstsein kriegen, dann haben wir auch mehr Chancen, eben es durchzustehen. Und durch das Durchstehen, durch das Nicht-Verzagen, das heißt das Nicht-Abgleiten in eine Resignation, von der man weiß, dass jetzt Bedrohung dahinter stehen könnte, eben dieses nicht zu vollziehen und das Bewusstsein dazu helfen kann, zu wissen, dahinter stehen leuchtende Ideale, denen ich dann eben, ja, in allem Wert, der in diesen großen, herrlichen Eigenschaften drin steht, auch wirklich eine tiefe Befriedigung erfahren zu können. Ja?
Ja, vielen Dank, Frau Paul. Schöne Grüße nach Stuttgart. In der Lebenshilfe sprechen wir heute mit Christa Mewes über Charaktertypen. Sie hat 4 entwickelt aus ihrer Erfahrung aus dem neoanalytischen Ansatz, die Schule, die sie selber durchlaufen hat und die sie über viele, viele Jahre ihres Berufslebens auch dann ja gelebt hat als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Sie hat über 100 Bücher geschrieben.
Hallo?
Ja. Sie sind auf Sendung?
Ja, ich habe mal eine Frage. Und zwar, ich möchte gerne wissen, ob Veranlagung oder Gene wirklich einen Einfluss haben. Denn ich habe ganz, ganz große Schwierigkeiten in der Kindheit. Ich hatte eine böse Stiefmutter. Wir waren 5 Kinder, dass ich schon mit 12 Jahren mir das Leben nehmen wollte. Denn ich habe nie Liebe bekommen. Ich habe nur als Baby, weiß ich noch, auf dem Steinboden gelegen. Ich bin nie auf den Arm genommen worden als Baby, als Kleinkind. Und ich habe Schwierigkeiten als erwachsener Mensch, meinen Kindern zu sagen, ich liebe dich. Ich konnte sie an mein Herz drücken, aber ich konnte keine lieben Worte sagen. Und wenn ich eine Freundin oder jemand habe, der wollte mich mal anpacken, spazieren gehen, denke ich, was macht der? Ich habe zurückgezogen. Auch mein Mann hatte mit mir da Schwierigkeiten gehabt. Sicher rührt es von der Kindheit her und ich habe das versucht zu bearbeiten, aber dann las ich mal, wer keine Liebe bekommen hat, kann keine Liebe geben. Das stimmt nicht. Ich kann Liebe geben, ich kann das nur nicht sagen. Ich war heute zur Anbetung im Maternushaus. Da habe ich gesagt, Heiland, ich kann gar nicht mit dir sprechen. Ich sitze hier, ich kann jetzt 3 Rosenkränze bilden, aber warum kann ich so schwer das ausdrücken? Muss man da in eine Behandlung oder können Sie mir da einen Rat geben?
Ja, danke schön, dass Sie das sagen. Das ist genau das, was ich ja auch bereits angedeutet habe. Nicht das Urnatürliche, das die Voraussetzung bildet, um hier zu einem ausgeglichenen Charakter zu werden, der spontan seine Liebe dann auch einfach zuwendet dem anderen. Das liegt halt sehr daran, wie viel Streicheleinheiten, um es mal so auszudrücken, wie viel Direktes immer wieder den Lauten des Kindes zu folgen und ihnen nachzugeben und dann die Brust wieder anzulegen und dergleichen mehr. Also die wirklich, wenn eine Mutter, die einem Kind sich dann hingegeben hat, ein solches Kind kann dann eben auch die Liebe anderen gegenüber sehr schnell ausdrücken. Und bei einem anderen kommt es dann ja auch zu einem gefährlichen Verstummen leicht einmal. Aber wenn Sie das jetzt so ins Bewusstsein nehmen, wenn Sie dann ins Maternushaus gehen, wenn Sie sagen, ich resigniere damit nicht, dann verhalten Sie sich wie ein ganz tapferes Pflänzlein, das in felsigem Boden nur mühsam seinen Samen hat zu einer Pflanze entwickeln können, die aber nun doch dennoch dem Gesetz des Lebens folgt und nun eine wunderbare Blüte entwickelt. Und diese wunderbare Blüte besteht vor allem darin, dass, wie die andere Frau Paul aus Stuttgart schon gesagt hat, dieses Leiden, dieses Schwergewicht, diesen Rucksack, den sie durch die Lieblosigkeit ihrer Stiefmutter erlitten haben und die infolgedessen eingeprägt ist in ihre Gehirn, dadurch abzuschütteln suchen, dass sie auf jeden Fall ausharren. Denn das Ausharren und das Beten zu Gott, das führt dann zu ihm hin. Und dann kommt die Resilienz zum Ausdruck, die Erholbarkeit zum Ausdruck, mit der Gott uns durch sein Opfertod beschenkt und beschenken kann, wenn wir uns dann nur auf den Weg machen und uns wirklich zu ihm hinwenden. Wenn wir das tun, dann können wir sogar die Lieblosigkeiten nachher so umwandeln, dass wir auch noch die Liebe sprechend sagen können. Aber das Wichtige ist ja, sie spüren, sie haben die Liebe dennoch in ihm. Denn diese Liebe kommt ja nicht nur aus den Müttern, sondern dieses ist der Hauch, den Gott uns mit uns in dem Augenblick, wo Ei- und Samenzelle verschmolzen sind, auch als Gottesgabe, als Gottesliebe in uns eingegossen ist. Und deswegen lässt sich diese Liebe, wenn wir nur ausharren, wenn wir nur Radio Horeb hören und wissen, das müssen wir tun, dann beschenkt uns unser Gott mit einer ganz besonderen Segen, weil er weiß, wie schwer wir es damit gehabt haben. Das ist das Besondere, das in den Seligsprechungen auch schon so wundervoll zum Ausdruck kommt. Nicht bleiben Sie dabei. Das hat nichts mit Ihren Veranlagungen zu tun. Unsere Gene sind so etwas wie ein gutes Potenzial. Wir nennen es deswegen Dispositionen, die man für dies und das verwenden kann. Hier ist ungemein vieles wichtig, was jetzt in der Umwelt mit uns geschieht. Aber dann haben wir die Chance, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, wenn wir es bei Christus orten. Ja, und das tun wir ja.
Ja, da muss ich Ihnen recht geben. Ich war im Leben, in meinem ganzen Leben, und ich bin schon über 70, noch nie so glücklich. Ich kann hier singen in der Wohnung durch diesen Horrorsender. Ja. Ja. Und dieses Glück möchte ich weitergeben, denn man spricht mich an und sagt, hast du einen Freund auf der Straße? Du schreibst was aus. Ich sage, ja, ich habe einen Freund. Einen Mann, er heißt Jesus. Ja. Und ich möchte ihn weitergeben. Man hat mich angesprochen.
Ja. Ja.
Und ich war wirklich noch nie so glücklich wie jetzt mit dem Horeb-Sender. Das muss ich Ihnen sagen. Aber ich wollte nur sagen, ich wollte wissen über Gene oder Veranlagung, was stärker ausgeprägt ist, ob man sich von der Veranlagung oder diese beeinflussen lässt von der bösen Mutter. Ich wollte mir Liebe erkaufen und ich habe ihr Geschenke gemacht und sie hat es fortgeworfen. Es rührt tief, aber es macht mir heute nichts mehr aus, weil ich durch den Horeb-Sender jetzt erst richtig zum Glauben gekommen bin, zu einem
in die
richtigen
Wahrheit.
Glauben.
Ja. Jetzt wirkt die Wahrheit. Und er ist ein ungeheuer großer, liebender Gott.
Und man kann Zeugnis geben. Ich kann jeden Tag davon sprechen. Ich spreche Leute an, die gucken mich an und denken, boah, weil ich diese Freude in mir habe.
Ja. Und all die Freude, die noch trotz des schweren, so schweren Lebens dann noch jenseits, nicht nach all unseren Auferstehungen, die er für uns erwirkt hat, dann auch wirklich auf uns warten. Er hat es ja gesagt, die hier mit Tränen durchs Leben gegangen ist, sie werden dann ihr durchhalten und ihr zu ihnen kommen mit ganz großen Körben von Freude, auch dann noch im anderen Leben beschenken. Er ist ein wundervoller, verlässlicher, liebevoller Gott. So liebevoll, wie wir ihn, alle uns die Menschen ersehen und wie er sie uns dann auch wirklich schenkt. Ja, Sie können darauf hoffen, auch in diesem Leben schon.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Liebe Grüße nach Köln. Und so wie Sie uns jetzt schon am Telefon geschildert haben, ja, wie Sie, also ich habe es gerade nicht gehört, dass Sie irgendwie verstummen, sondern wenn Sie Ihr Herz erschütten und das in dieser Freude, dann ist da schon ganz viel da. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie das natürlich noch weiterentwickeln können in Ihrem jungen Alter von 70 Jahren, dass Sie da auch da noch weiterkommen und sich weiterentwickeln können. Ganz herzlichen Dank für den Anruf. Und einen letzten Hörer möchte ich gerne noch in die Sendung hereinnehmen. Aus Feldkirchen ruft uns Herr Schmidt an. Grüß Gott.
Grüß Gott. Und zwar, das hat mich sehr berührt, was diese Rednerin da vor uns gesagt hat, vor allen Dingen dieses Naturwissenschaftliche über diese Prägung, die Entwicklung im frühkindlichen Alter. Ich selber bin ein Betroffener, also ich bin auf die Welt gekommen und meine Mutter durfte mich damals nicht mit nach Hause bringen und da bin ich gleich von der Geburtsklinik ab in ein Kinderheim gekommen.
Oh.
Das war damals von einer inneren Mission, also evangelische Kirche. Das war damals in Leipzig. Ich stamme von dort.
Yeah.
Und bin ich die ersten 4 Jahre dort verwahrt worden und habe dort nichts gelernt. Ich bin auch nicht betreut worden, so viel wie ich weiß. Also ich habe da keine Erfahrungen aus dieser Zeit. Aber hinterher habe ich dann recherchieren können. Und habe das auch versucht aufzuarbeiten. Also ich bin da mit 4 Jahren aus diesem Heim rausgekommen. Meine Großmutter hat mich da rausgeholt und hat mich dann aufgenommen. Und ich hatte natürlich ganz großen Rückstand, konnte mit 4 Jahren noch nicht laufen, habe noch kein Wort gesprochen.
Oh.
Und das hat mir dann alles gefehlt. Ich kam dann in eine Großfamilie rein mit vielen Onkels und Tanten, Cousins und Cousine, und ich war dann dort drinnen in dieser Familie, sozusagen das 5. Rad am Wagen, der mit durchgefüttert wurde. Und ich musste mir dann immer Kritik anhören, warum ich denn in der Schule so schlecht gewesen bin. Jetzt müssen wir mal sagen, ich bin mit 7 Jahren in die Schule gekommen, also knappe 7 Jahre. Das war ja eigentlich mit 3 Jahren, was ich in die Schule gekommen bin.
Ja, sicher, ja.
Also mir hat viel gefehlt, mir hat auch die Mutterliebe gefehlt.
Ja, ja.
Mir hat zu viel gefehlt und das arbeite ich jetzt alles auf. Und ich autodidaktisch sehr viel studieren, vor allen Dingen Naturwissenschaften und Philosophie, auch Friedrich Nietzsche. Der da auch Gottsucher gewesen ist eigentlich.
Ja.
Und ich höre auch gerne die Sendung Horeb an, Radio Horeb, weil das was Sinnliches ist, weil man dann sehr zum Denken kommt.
Ja, ja.
Ja. Und Ihnen, das war wirklich wunderbar. Mhm.
Danke für den Anruf und liebe Grüße nach Feldkirchen. Ich möchte gerne einfach, wenn wir schon zum Ende der Sendung kommen, Frau Mewes, aber gerne noch darauf eingehen, weil an sich ist es ja ein tolles Beispiel, wie jemand eben gerade das ist in der Kindheit erlebt, wie Sie es auch beschrieben haben im Vortrag, aber dann später doch noch auch einen Weg zurückfindet und so versucht mühsam eben sich die Dinge anzueignen, die ihm dann vielleicht auch verloren gegangen sind. Aber
Ja, vielleicht darf ich das nochmal zur Ermutigung weiter sagen. Das ist ein unheimlich schwerer seelischer Rucksack, den Ihnen das Schicksal aufgedrückt hat. Weil wir ja den Naturgesetzen unterworfen ist, dass die Natur ist grausam. Das ist noch nicht unser Gott. nicht? Und dem sind sie unterworfen gewesen, einem grausigen Schicksal. Sie sind ja nicht dumm gewesen, sondern man hatte ihnen die Möglichkeit, jetzt das Gehirn sich genug entfaltet hat, die hat man ihnen nicht gegeben. Aber jetzt haben sie sie dennoch geschafft. Das heißt, sie haben wieder durchgehalten. Sie haben nicht resigniert. Sie sind nicht in die schwere Depression und die Hoffnungslosigkeit gefallen. Und dann zeigt sich, dass auch unser Gehirn sehr flexibel ist, dass er dann das gewissermaßen all diese Defizite etwa in Bezug auf die Bildung, dass man das nachholen kann. Und das ist auch das Wunderbare. Da wirkt eben nun schon ganz intensiv die Liebe unseres Gottes, dass er uns, wie er ja gesagt hat im Evangelium, am Anfang war das Wort. Ich schenke euch das Wort, dass ihr es erkennt. Und wenn ihr es erkennt, dann werdet ihr es auch durch das Erkennen ins Bewusstsein bringen. Und dann habt ihr neuen Mut, mir auf dem Weg zu mir hinzufinden. Also da ist alles möglich. Und ich möchte Ihnen gern auch noch mein Buch Geheimnis Gehirn anraten, weil Sie damit noch einmal ganz genau finden, wie das bei Ihnen gelaufen ist und daraus noch wieder auch Honig saugen können, dass Sie nun mit aller Intensität alle Hoffnung haben, dieses Defizit durch ihre Tapferkeit, durch ihren Mut und durch Gottes Liebe zu überwinden. Ja?
Ja, auch nochmal vielen Dank für den Anruf. Und ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass Sie den Kontakt zu Frau Mewes erfahren können, auch diese Buchtitel, um die es in dieser Sendung geht, gerade auch das Buch Charaktertypen, wer passt zu wem, das ist ja die Grundlage dieser Senderei, die wir hier in der Lebenshilfe machen. Können Sie erfragen beim Radio Horeb Hörerservice, das ist folgende Telefonnummer, 08328 921 110. Diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Wenn Sie eine CD bestellen möchten, können Sie eine bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb, 08328 921 110. Oder Sie hören sie im Internet nach unter www.horeb.org unter dem Podcast Lebenshilfe dem heutigen Datum. Ja, Frau Mewes, ganz herzlichen Dank für diese Sendung. Das war jetzt die erste.
Ja.
Also eigentlich schon die zweite von sechs, aber die erste, wo wir mal näher auf diese Charaktertypen eingegangen sind. Also es ist ja recht viel Theorie, aber ich bin froh auch über die Höreranrufe, die das Ganze ja wirklich wunderbar erhellt haben.
Ja.
Und daher auch einen ganz herzlichen Dank, Christa Mewes, für diese heutige Sendung und ja, alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Und ich darf mich auch von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich denke, Sie haben so ein bisschen spüren können, wo es hingeht, wenn man sich so auf die Charaktersuche macht. Es geht ja darum, sich selber ein bisschen besser kennenzulernen, um auch ja ein bisschen sicherer zu werden oder auch zu merken, wo kann man was verändern. Und ich hoffe, dass diese Sendung heute da auch ein Stück beigetragen hat. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, Ihr Bodo Klose.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.